herzlich willkommen zur Folge Nummer 228 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich heute für euch, die Opposition des deutschen Schwimmsports zu sein. Nicht etwa, um hier Krawall zu machen, aber kritisches Hinterfragen ist an diesem Mikrofon einfach Teil des Spiels. Das gehört dazu und man mag mir auch zugutehalten, wenn es angebracht ist, dann wird auch gelobt. Und so beschäftigen uns die Themen in dieser Woche wie folgt. Wir blicken voraus auf die kommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften, auch wenn die noch eine Weile hin sind. So gibt es zu der Ausschreibung nochmal die ein oder andere Ergänzung, die in der vergangenen Woche so ums Eck geschlichen ist. Es gab Erklärungen vom Deutschen Schwimmverband zum schwimmerischen Mehrkampf zu den deutschen Meisterschaften dort. Und diese Erklärungen gucken wir etwas genauer an und nehmen sie mal unter die Lupe, Aussage für Aussage. Außerdem startete die Quali-Phase für die Europameisterschaften 2026 in Paris. Nicht nur in Stockholm sind die Athletinnen und Athleten unterwegs, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Das schauen wir uns einmal genauer an und beenden die heutige Episode mit einem weiteren Grund, warum Schwimmen ein gesunder Sport ist. Und da es die erste Folge des Monats ist, gehört sie, wie jede erste Folge des Monats, euch da draußen, euch Zuhörenden, die ihr Woche für Woche dabei seid, mitfiebert, euch aufregt, Kritik äußert, Lob äußert. Unter andre@swimcast.de ist das E-Mail-Postfach offen, mein Instagram-Kanal ist auch immer für euch offen. Instagram geht manchmal ein bisschen unter die Nachrichten, also im Zweifel, wenn ich nicht antworte, dann nochmal nachhaken, ist das gar kein böser Wille. Und wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen wollt und Teil der großen Community sein wollt, die sich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen verdient hat, dann könnt ihr auch einen Euro in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me/swimcast. Den Link findet ihr unten in den Shownotes, ebenso alle anderen Links, die ich so vielleicht im Laufe der Episode erwähnen werde. Ja, und da habt ihr schon gehört, es ist ein volles Programm, die Schwimmtasche ist gut gefüllt nach zwei Wochen Sendepause und so steigen wir ein mit den Chlorgeschichten aus den vergangenen zwei Wochen. Ein Training ist ausgefallen, letzte Woche am Ostermontag, dafür haben wir am Gründonnerstag nochmal schwimmen dürfen und die Erfindung der Eierstaffel gefeiert. Es sollte ein bisschen das Pendant zur Bierstaffel zu Weihnachten sein, sprich es wurden 25 Meter geschwommen und statt der sonst obligatorischen Flasche Kaltgetränk, alkoholfreies Bier, Hefeweizen oder auch eine Sprudelwasser mit maximal viel Sprudel drin, gab es zu Ostern jetzt eine Eierstaffel, sprich es wurden vorher ordentlich Eier gekocht von mir und dann durfte das auf der gegenüberliegenden Seite von der Startbrücke gepellt und gegessen werden. Sagen wir so, mein Kalziumspiegel hatte bestimmt einen kleinen Peak am vergangenen Donnerstag, zumindest knirschte das ordentlich zwischen den Zähnen und so ein halbes Ei schluckt sich nicht mal eben so einfach runter wie die letzte Pfütze Getränk, die man im Zweifel, sind wir ehrlich, gucken wir uns mal tief in die Augen, vielleicht doch im Becken verteilt, das geht jetzt mit so Eigelb-Eiweißresten eher nicht, also half nur gegen das Ertrinkende das Drehen auf den Rücken und dann schwappte glücklicherweise ein bisschen Wasser in den Mund und dann wurde das flüssiger und besser. Naja, so ging es dann zurück auf die andere Seite. Hat ein bisschen Spaß gemacht, kam nicht bei allen gut an. Eier, schwieriges Thema, vegan und so und ja, manche mögen das ja auch gar nicht so sehr. Also fragt lieber vorher mal nach, bevor ihr ganz todesmutig zwei Zehnerpacken Eier kauft, natürlich ohne Küken töten und dann damit gegen die Wand läuft in eurer Teamgruppe oder in eurer Sportmannschaft. Naja, mir hat es zumindest Spaß gemacht, dem einen oder anderen auch. Und es war mal etwas anderes, so kurz vor Ostern. Dann waren wir im Training auch noch sehr erfolgreich. Ich glaube, das war auf Montag, den Montag davor. Da sind nämlich die 5 Kilometer geknackt worden. Und nachdem noch vor gut, 3 Jahren so die 4 Kilometer die magische Schallmauer waren, bewegen wir uns in letzter Zeit solide über die 4K hinweg Richtung 5 Kilometer hin und wieder. Und am Montag kam das so ein bisschen sneaky ums Eck. Und das sind eigentlich dann auch immer die besten Trainingspläne, die man so macht. Wenn wir da mal drauf gucken auf den Plan gemeinsam, dann waren es eigentlich 5x 1000 Meter, die wir da geschwommen sind, aber so ein bisschen nett verpackt, 400 ein, danach 6x 100 Lagen, jeder 100 da in einer anderen Reihenfolge und dann ging es auch schon los mit dem Hauptteil, 20x 50 Meter waren gesagt, das Ganze unterteilt in 4 Blöcke à 5 Wiederholungen und im ersten Block war ein lockerer, danach 4 50er im 200er Rennschnitttempo, dann 2 locker, 3 im Rennschnitttempo, 3 locker, 2 im Rennschnitttempo und der letzte 50 Meter Block war 4 locker und einer noch im 200 Meter Rennschnitttempo. Also ordentlich knackig dabei, zuerst in Hauptlage, gefolgt von 1000 Meter locker, da haben wir alle 200 Meter was anderes gemacht, also 200 Kraul, 200 Kraularme, 200 Kraularme mit Pedals, 200 Kraul gesamt mit Pedals, 200 Kraul und dann geht das auch ziemlich zügig vorbei. Danach 20x50, gleiche Aufgabe in Nebenlage und dann noch 1000 Meter aus, gleiche wie oben, sind 5x1000, dauert ungefähr 95 Minuten bei unserem Tempo und dann schläft sich's ziemlich zufrieden ein mit einem dicken Grinsen im Gesicht. Vielleicht eine kleine Inspiration für euch. Dann war ich beim eigenen vereinseigenen Wettkampf Sprecher gewesen und bin wieder um eine Kuriosität in dieser disqualifikationsreichen Saison unseres kleinen Hamburger Vereins reicher geworden, denn es gab dieses Mal über die 100 Meter Freistil eine Aufgabe. Zwei Bahnen gilt es zu schwimmen, möchte man jetzt meinen. Was kann da schon schiefgehen? Es kann schiefgehen, dass die Brille randvoll unter Wasser steht und einfach gar kein Sichtkontakt mehr möglich ist. Und dann wurde das Rennen nach 50 Metern abgebrochen und es gab eine Aufgabe hier an der Stelle. Und ansonsten sind diese kleineren Wettkämpfe immer eigentlich ein schönes Ding, um so ein paar Sachen mal auszuprobieren. Für mich am Mikrofon, am Sprecherpult, so bezüglich Formulierungen. Und eine Challenge, an der ich immer noch scheitere tatsächlich, und ich will da nicht cheaten und mir einfach 8 Sätze aufschreiben, ist es on the fly, jede der 8 Bahnen, die dort steht, das waren jetzt 6, glaube ich, im Dulzberg, aber jede der 8 Bahnen, die dort steht, mit einer anderen Formulierung aufzurufen und dann so Sachen wie auf Bahn 2 sehen wir, auf Bahn 3 steht hinter dem Startblock, auf Bahn 4 auf der Startbrücke eingefunden hat sich, auf Bahn 5 wird ins Wasser gehen, auf der Bahn 6 wird für Verein XY starten und so weiter und so fort, um da ein bisschen Abwechslung und ja, einfach Unterhaltungsaspekt mit reinzubringen. Wir arbeiten weiter dran, aber es ist immer schön, dann mal so das ein oder andere sich anzugucken und anzuhören auch selber. Was funktioniert vielleicht gut, was funktioniert nicht so gut, wo holpert's, wo muss man aufpassen? Und hin und wieder passiert's auch, dass man einen Satz anfängt, mittendrin merkt, ah, der nimmt irgendwie ein schwieriges Ende und dann umschwenkt und denkt, ja, das macht jetzt aber irgendwie auch gar keinen Sinn, aber das gehört da einfach mit dazu. Und das ist immer eine schöne Möglichkeit. Und für alle anderen, die damit zuhören, ist es auch dadurch noch etwas unterhaltsamer. Fehler passieren ja hin und wieder einfach mal so. Und dann gibt es noch zum Thema Sprecher bzw. Swimcast on Tour eine Neuigkeit. Ich bin aufgeregt, sagen wir mal so, und kann das jetzt noch ein bisschen ausschmücken, weil es mich aus meiner Komfortzone nämlich deutlich herausholen wird, aber ich fühle mich sehr geehrt, dass ich angefragt worden bin und habe den Job mit einem dicken Lächeln und mit stolz geschwellter Brust auch übernommen. Und zwar darf ich sowohl der IDM in Berlin, den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Paraschwimmen, als auch der World Series, die direkt davor stattfindet, meine Stimme leihen. Da ist jetzt auch urlaubsmäßig alles geklärt, sodass ich vom 7. bis 12. Mai zusammen mit einem Sprecherpartner, Sprecherpartnerin dort in der SSE die Parasportlerinnen und Parasportler von Weltniveau begleiten darf und beobachten darf. Wie groß sind meine Kenntnisse im Paraschwimmen? Noch nicht so groß, aber das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten 5 Wochen, denn so viel Zeit verbleibt noch, sich so viel wie möglich über das Paraschwimmen ins Hirn zu prügeln. Was sind die ganzen Einteilungen? Wie findet das statt? Wer sind die großen Namen? Was sind die Geschichten dahinter? Das wird ganz schön challenging und wenn jemand da Interesse hat, mir Nachhilfe zu geben, bin ich offen dafür. Dann nehmt Kontakt mit mir auf andre@swimcast.de oder über Instagram und dann finden wir bestimmt zusammen. Und ich mache mir da gerne Notizen, damit auch diese Veranstaltung, damit diese Veranstaltung den Rahmen bekommt, den sie auch verdient hat, denn man hört das ja, also die EDM war auch mir tatsächlich ein Begriff und wenn man jetzt die Vorberichterstattung sich schon ein bisschen durchliest, dann sind das zwei absolute Großereignisse in der Welt des Parasports, die da in Berlin jetzt im Mai stattfinden werden. Also, da könnt ihr mich in der Halle sehen und im Livestream dann auch hören. Als Stadionsprecher wäre das im Fußball, als Hallensprecher ist es dann beim Schwimmen und das wird sehr, sehr aufregend für mich dort oben auf dem Podest werden. Aber gut, man wächst ja letztendlich auch mit seinen Aufgaben und wie heißt das so schön? Diamanten entstehen auch unter Druck oder wie einer meiner Sportler daraufhin mal gekontert hat, ja, und Müll, der wird auch gepresst. Hoffen wir mal, dass da ein Diamant rauskommt und wir alle gemeinsam eine schöne Zeit haben und sich alle wohlfühlen mit dem, was ich dann dort erzählen darf. Gar nicht mal so wohl gefühlt haben wird sich der ein oder andere, wenn er die Nachrichtenlage im Schwimmen der vergangenen Wochen überblickt hat. Und damit beschäftigen wir uns jetzt in dem News-Teil. Zum einen hat vielleicht für ein kleines Tränchen im Auge die Bekanntgabe von zwei Karriereenden gesorgt, nämlich Nele Schulze in Berlin aktuell beheimatet und Kim Herkle aktuell in Louisville zu Hause an der University haben gesagt, that's a wrap, wir machen Feierabend, das war's mit dem Schwimmsport. Kam das jetzt so wahnsinnig überraschend bei beiden? Naja, zumindest bei Nele nicht so, die sich im vergangenen Jahr jetzt schon sehr zurückgezogen hat aus dem Schwimmsport, auch aus den Social-Media-Aktivitäten, wo sie ziemlich präsent gewesen ist, als eine der wenigen, die da regelmäßig immer wieder Content gepostet haben, war da sehr, sehr lange Funkstille auf ihrem Account und das hat schon so Gerüchte geschürt und genährt, auch keine Kaderberufung mehr, auch nicht als Ergänzungskader, als EK, mit als Verstärkung der Trainingsgruppe in Berlin mit nominiert worden, das hat schon Zeichen gegeben und Andeutungen gemacht, dass da wohl demnächst das Karriereende ansteht. Und bei Kim war es ein bisschen so, dadurch, dass sie in den USA ist, rückt sie sowieso etwas aus dem Fokus raus. Das geht den meisten so, die dort in die USA gegangen sind. Aber auch in der Saison 25-26 hat Kim nicht durch schwimmerische Schlagzeilen überzeugt oder von sich auch auf sich aufmerksam gemacht, sodass das auch hier für die Insider sicherlich nicht wahnsinnig überraschend gekommen ist. Spannend finde ich allerdings, dass beide jetzt so relativ zeitgleich gesagt haben, komm, wir machen Ende so, wir Leistungssport, Profisport ist vorbei für uns aus sicherlich verschiedenen Gründen, aber weil beide für mich eigentlich zu den Vorreiterinnen gehörten, die der jetzt auftrumpfenden Generation den Weg geebnet haben. Und was meine ich damit? Damit meine ich vor allen Dingen ihre charakterliche Stärke, davon, dass sie sportlich auch ganz wertvolle Mitglieder des DSV-Teams waren, aber so das Charakterliche, beide immer wahnsinnig gut gelaunt, auch nach außen zu den Presseterminen oder hinter den Kulissen, immer fröhlich, immer ein bisschen anders, gar nicht so diese professionelle Reserviertheit oder diese nicht nahbare Reserviertheit, sondern immer mit einem Lächeln im Gesicht, mit einem Sprüchlein und so und trotzdem mit einem Erfolg gesegnet, erfolgreich unterwegs. Und damit haben sie, in meinen Augen waren sie da so fast die Ersten mit, die das so offen nach außen getragen haben und die da auch das Bild ein bisschen verändert und geprägt haben. Auch sportlich waren sich beide durchaus ähnlich. Über die Brust und die langen Strecken am Anfang ihrer Karriere zu Hause. Nele dann später den Fokus mehr auf Berlin gelegt, Nele später den Fokus in Berlin mehr auf das Kraulschwimmen gelegt. Was ich bei ihr in der Olympia Qualifikation für die Firma mit der Firma 200 Meter Freistilstaffel für Paris 2024 auszeichnen sollte und in diesem Höhepunkt münden sollte, war dann dort auch im Vorlauf, wo die DSV-Staffel 10. geworden ist, die schnellste des DSV-Quartetts als Schlussschwimmerin das Team hier nach Hause geschwommen. Weitere Erfolge bei ihr, Kurzbahn-Weltmeisterschaften Platz 6 und 4 mit der Firma 200 x 100 Meter Freistilstaffel in Ottopen. Bei der Kurzbahn-Europameisterschaft schwamm sie über 100 Meter Lagen ganz knapp nur am deutschen Rekord vorbei und wurde ganz am Anfang ihrer Karriere über die 200 Meter Brust in Rom. In Rom? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht genau wo, aber vierte über diese Strecke bei den Junioren-Europameisterschaften. Kim ihrerseits für mich, wenn ich da zurückgucke, okay, was hat Kim eigentlich so, wo sind ihre Fußstapfen? Für mich eine der Vorreiterinnen auf den Lagenstrecken nach etwas längerer Durststrecke bei den Frauen war dort so in einem Pulk zu nennen mit Katrin Demler, mit Zoe Vogelmann, mit Kelly Messel, mit Julia Görig, ohne dass eine von den genannten jetzt den internationalen Durchbruch wirklich geschafft hätte, aber sie haben dort unten im Südwesten, wo sie eigentlich alle herkommen, mit der Ausnahme von Katrin, haben sie dort den Grundstein gelegt, auch wieder für die Generation, die danach kam. Gerade Kim bei den Cannstättern dort in Baden-Württemberg, eine der Galionsfiguren, der Hauptidentifikationsfiguren gewesen in ihrem Wasserschatten, entstanden dann dort unter anderem im Süden, ganz Südwesten, ganz viele Lagenschwimmerinnen, Linda Roth, Noelle Benkler, Kelly, die jetzt immer noch dabei ist, eine Zoe Vogelmann. Das war also dieser ganze Sog, den die mitgezogen haben. Und für mich sportlich vor allen Dingen der Auftritt von Kim bei den Deutschen Meisterschaften 2023 müsste das gewesen sein über die 200 Meter Brust, nachdem sie sich im Laufe der Saison beide Oberschenkel gebrochen hatte, schwamm sie dort in Berlin zum Sieg, zur Goldmedaille, zum deutschen Meistertitel. Das war auch ein wahnsinnig emotionaler Moment für sie selbst. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal vors Mikrofon kriege, um das mit ihr Revue passieren zu lassen, um dort zu gucken, hat sie das selber so für sich als so präsent in Erinnerung oder ist das nur mein Thema? Aber das ist so das Ding, wo ich sage, ey, Fighter vor dem Herrn, immer wieder zurückgekämpft. Gerade in Louisville am Anfang war ganz viel Verletzung, ganz viel Krankenhausaufenthalt, ganz viel Heimweh. Gar keine leichte Zeit und sich trotzdem dadurch gekämpft. Und das Ganze dann auch in Dublin bei der U23 EM mit Bronze über die 200 Meter Lagen gekrönt, beendete diese Saison. Ja, die beiden werden wir jedenfalls nicht mehr aktiv im Becken sehen, vielleicht nochmal zu einer DMS, das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das ist dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt zu finden und wird sich in 8 Monaten vermutlich im Essener Turmfeldbad wieder zeigen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich zur Ausschreibung der deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Ich habe gerade überlegt, welches Adjektiv da passt, ob es ein trauriger Punkt ist, ein amüsanter, wie auch immer. Nächster Punkt aus der vergangenen Woche, Ausschreibung der deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Denn hier kam noch eine Überraschung ums Eck. Vielen Dank an die Tippgeber, an die Hinweisgeber an der Stelle. Das war mir auch tatsächlich durchgerutscht, weil es zur Vorabinfo nämlich gar keine Veränderung war bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aber zum Vorjahr. Es wird ja immer wieder argumentiert, ey, wir haben einen Jahrgang aus den deutschen Jahrgangsmeisterschaften rausgenommen, den jüngsten Jahrgang, der schwimmt jetzt beim DMSMK mit, einfach damit die Wettkampfzeiten kürzer werden, damit Wettkampftage kürzer werden, der Aufenthalt in der Schwimmhalle kürzer wird, damit es für alle ein handlicherer, schönerer Wettkampf wird, der mehr Freude verbreitet, als diese sehr langgezogene Veranstaltung das in den letzten Jahren auszustrahlen vermochte. Ja, und wie sieht das Ganze jetzt in der Realität aus? Hab vor 2 Wochen schon gesagt, die Staffelwettkämpfe, die da jetzt inkludiert worden sind, könnten fatalerweise an dem einen oder anderen Tag sogar dafür sorgen, dass der Finalabschnitt etwas länger dauert, als das noch letztes Jahr der Fall gewesen ist. Aber das werden wir sehen, generell kritisch zu beleuchten mit der Belastung der Sportlerinnen, Modus für die Staffeln sowieso jahrgangsübergreifend und hast du nicht gesehen, also sind so viele Restriktionen dabei, wo ich denke, sich das Ganze einfach sparen wäre die bessere Option gewesen, weil dann wäre es klar gewesen, dass es schneller wird. Aber der DSV hat noch ein kleines Geheimnis jetzt mit in die Ausschreibung, die Vorabinformationen gemogelt, ohne dass das großartig kommuniziert worden wäre. Nämlich in den ältesten Jahrgängen hat sich die Teilnehmerzahl auf den kurzen Strecken erhöht. In der AK 17 und 18, das sind also in diesem Jahr die Jahrgänge 2008 und 2009, dürfen jetzt über die 50 und 100 Meter 30 aktive, also über die 50 Meter Strecken 30 aktive statt letztes Jahr 25 antreten und über die 100 Meter 25 statt wie im letzten Jahr 20 aktive. Heißt also, wir werden über beide Strecken in jeder Lage jeweils einen Lauf mehr sehen, so Pi mal Daumen ungefähr. Weiß man nicht, werden wir mal angucken müssen, ob überhaupt. Was mir aber völlig unklar ist an der Stelle ist einfach, was ist denn der Zweck dahinter? Warum machen wir das? Also wird sich dadurch das Niveau der Veranstaltung erhöhen? Ich habe Zweifel. Also wenn wir uns da die ältesten Jahrgänge in den vergangenen Jahren angucken, dann waren wir schon einigermaßen froh, wenn sich im Finale bis auf Platz 6, 7 ein sehr gutes Niveau wiedergefunden hat, das auch mit den jüngeren Jahrgängen vielleicht konkurrenzfähig gewesen wäre. Von einer Talentförderung kann ja an der Stelle auch nicht die Rede sein, dann hätte man wohl eher AK 14, 15 etwas aufgeweitet über die 200 Meter Strecken zum Beispiel, 200, 400 Meter Strecken. Ja, große Hoffnungen für die Zukunft werden damit auch nicht verknüpft sein, denn AK 17, 18 ist schon relativ in Stein gemeißelt, wer dort in den Förderprogrammen, in den Kaderregionen unterwegs ist und selbst wenn sich da noch was tut, dann wird das nicht auf den Plätzen 26 bis 30 passieren und deswegen kann eigentlich bloß einzige Sinn sein, pass auf, wir haben einen Jahrgang rausgenommen, wo holen wir noch ein bisschen Kohle her? Naja, lass uns für die 50er und 100er noch 5 Leute jeweils mit mehr dazu holen und dann passt das schon irgendwie, dann kommt da ein bisschen Kohle rein. Da der ganz profane, ganz pauschale Unterstellung. Ehrlicherweise, wie gesagt, in der Vorabinfo war das schon bekannt, da hat sich seitdem nichts getan, aber zum Vorjahr war es dann doch eine Veränderung, die die Augenbrauen nach oben zieht, aber das sind wir schon gewohnt, da ist ein bisschen Falte inzwischen auf der Stirn. Das bringt uns nämlich auch ziemlich nahtlos zum schwimmerischen Mehrkampf, zu den deutschen Meisterschaften und dem, was dort nochmal erklärt worden ist. Denn offensichtlich sah man sich im Headquarter des DSV in Kassel genötigt, eine Erklärung zum SMK zu veröffentlichen, weil viele Dinge unklar waren in dieser ersten Ausschreibung. Und da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, da sind einige Erklärungen dabei, die in viele nichtssagende Worte gehüllt sind. Manches wird nochmal deutlicher und jetzt auch in der Ausschreibung klargemacht, was sicherlich zu begrüßen ist, unter anderem die Nachrückerregelung. Ärgerlicherweise findet sich zur Reduzierung der Teilnehmerzahlen kein Wort des Bedauerns oder der Konsequenzen. Es wird zwar gesagt, ey, Düsseldorf, wir haben versucht, alles möglich zu machen. Wir wollten euch alle dabei haben, aber am Ende haben wir uns für Zuschauer und gegen die Sportler entschieden. Ja, kann ich verstehen und nein, ich möchte diese Entscheidung nicht fällen und man kann für beide Richtungen argumentieren. Wenn man sagt, mir liegt der Leistungssport am Herzen, ich möchte die Sportler mitnehmen, dann lässt du die Zuschauer draußen und nominierst mehr Sportler. Ja, meine Meinung dazu, weil die Sportlerinnen und Sportler selbst sind in der Halle auch dafür verantwortlich, dass ordentlich Stimmung kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer dort zugelassen sein werden, aber einfach mal jetzt reinzuschreiben, zu sagen, ey, wir wissen, dass wir hier so und so viel Teilnehmer jetzt ausgeschlossen haben. Wir wissen, das war kurzfristig, das tut uns wahnsinnig leid, es war aus der Sache nicht zu ändern. Solche Worte finden sich dort leider nicht und das finde ich schade. Welche Worte finden sich da aber? Wir kennt das Spielchen, wir zitieren aus der Presse oder aus dem Internetartikel und machen dann mal eine kleine Realitätsabgleich dazu. Denn die Einleitung zum schwimmerischen Mehrkampf, zum Wettbewerb dort, liest sich wie folgt. Auch wer sich mit 11 bis 13 Jahren noch nicht für eine DMSMK zu qualifizieren vermag, kann noch eine erfolgreiche Schwimmkarriere vor sich haben. Das zeigen viele Beispiele aus der Vergangenheit. Olympiasieger Lukas Mertens wurde beispielsweise erst in seinem letzten DJM-Jahr erstmals deutscher Meister, also mit knapp 18 Jahren. Toll, schönes Beispiel, super, alles richtig. Aber schießt man sich damit jetzt nicht gerade selber ins Knie und sagt, ey, oh, es gibt so viele Beispiele, die in jungen Jahren nicht erfolgreich waren, später trotzdem groß geworden sind. Warum machen wir diesen SMK-DM überhaupt? Warum richten wir eine deutsche Meisterschaft für Elfjährige überhaupt aus, wenn wir doch immer wieder betonen, ey, Wettkampf ist gar nicht so wichtig und was später kommt, ist wichtig und du kannst hier Zwölfter werden und trotzdem am Ende eine internationale Medaille gewinnen. Warum machen wir den Bums dann überhaupt? So, ich möchte mal Beispiele sehen von Sportlerinnen und Sportlern, die beim schwimmerischen Mehrkampf oder auch früher beim Jugendmehrkampf ganz vorne dabei waren und später dann auch JDM-Medaillen gewonnen haben oder bei einer EM ganz vorne waren. Ja, da gibt's inzwischen den einen oder anderen, also Nils Wodo, Theodor Bücher, Janis Kube, eine Maggie Messel, eine Alice Hennig, sind Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SMK vorne waren, jetzt auch beim A-Off mit am Start waren und sich zeigen müssen, dass sie das Ganze in eine lange Karriere umsetzen können, also auch bei einer JDM dann auf einmal Finalkandidaten sind und dort Richtung Medaille schwimmen. Weiß ich nicht. Also mir fehlen da die Beispiele. Ich bin jetzt nicht 20 Jahre zurückgegangen. Ich habe mal so bis 20, was habe ich geguckt, nach Corona, ich glaube 2022 habe ich geguckt. Das hält sich hart in Grenzen. Also die Top 5 findet man echt nicht mehr viele, die aktuell noch eine Relevanz. Und mit Relevanz meine ich Richtung Kaderathleten, Richtung Finalkandidaten, A-Off oder JDM unterwegs sind, findet man nicht so viele Namen. Und da gibt es dann zu Recht einfach nicht wenige, die eigentlich diese gar nicht so traurig wären, wenn diese deutschen Meisterschaften für 11, 12, 13-Jährige, 13-Jährige sicherlich nicht, aber für 11, 12-Jährige einfach wegfallen würden, weil er genau das tut. Er setzt die falschen Anreize. Wir messen eine Leistung, wir holen die Stoppuhr raus, wir gucken, wer ist am schnellsten und bevorteilen damit akzelerierte, biologisch akzelerierte und setzen für die Trainerinnen und Trainer auch die Anreize, dass es darum geht, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen und weniger Fokus darauf zu legen, wie das Ganze eigentlich geschieht, ob das mit einer Eleganz, Wassergefühl, Wasserlage passiert oder einfach nur mit roher Gewalt, weil ich schon 5 Muskeln mehr habe als die Konkurrenz links und rechts neben mir auf dem Startblock. Schöner wäre es einfach, wenn wir hier die Gelegenheit nutzen und alternative Wettkampfformate einführen. Sowas, wie es schon mal gab. Und dazu kommen wir jetzt, weil der DSV nämlich selbst in dieser Pressemitteilung, in diesem Artikel formuliert, wie die Anforderungen an frühjugendliche Wettkämpfe auszusehen haben. Dazu gibt es die folgenden Worte. Im jüngeren Alter geht es nämlich erst einmal darum, die Grundlagen für spätere Erfolge im Elitebereich zu legen. Trainingsmethodisch soll im Altersbereich der DMSMK die allgemeine Ausbildung uneingeschränkt im Vordergrund stehen. Das Schaffen motorischer und technischer Fähigkeiten ist wichtiger, Platzierungen und Zeiten sind hier noch ein Nebenprodukt. Und da frage ich mich doch, warum überlegen wir uns kein Konzept, bei dem wir diese motorisch-technischen Fähigkeiten auch wirklich abprüfen? Stattdessen prüfen wir Platzierungen und Zeiten, die aber eigentlich ein Nebenprodukt sein wollen. Das ist, also dieser Satz, was hier gesagt wird, ist vollkommen richtig. Das ist exakt die Quintessenz von Nachwuchsförderung, von Jugendsport, von Jugendausbildung. Exakt darum geht es, einen großen Werkzeugkoffer an motorischen Fähigkeiten zu schaffen, dass die Sportlerinnen und Sportler lernen, ihre Muskeln zu steuern, ihren Körper anzusteuern, ihren Körper zu bewegen. Nicht umsonst, viele Sportarten machen gerne irgendwie vielleicht Turnen oder Tanzen noch mit dazu, wo viel Motorik und Koordination gefordert ist. Aber genau das wird im schwimmerischen Mehrkampf nicht verfolgt. Da müssten dann halt einfach ganz andere Prüfungen her. Gibt noch den Landesvielseitigkeitstest, wo athletische Sachen sind. Kann man sich jetzt auch über den Dreierhopp und so streiten, der technisch hochgradig anspruchsvoll ist, wo die Leichtathleten damals schon mit den Augen rollten, als es noch den Jugendmehrkampf gab und das Teil der Prüfung war. Später wurde es dann Schlussweitsprung, also ein Einerhopp im Prinzip, weil verstanden wurde, Dreierhopp, irgendwie schwierig vielleicht zu üben und zu trainieren. Aber so eine athletische Grundlage, weil auch klar ist, Sprunghöhe korreliert ziemlich direkt mit einer Sprintfähigkeit. Wir nehmen Schwimmzeiten von mir aus, aber verknüpfen das mit einer technischen Bewertung. So Wasserlage, keine Ahnung, wie man das machen will. Habe ich jetzt auch keine Lösung, aber nur die Zeit zu nehmen, ist unzureichend. Da fehlt uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das ist sicherlich auch nicht der Goldstandard, was da beim LVT gemacht wird oder gemacht wurde. Aber so in die Richtung müsste das dann dort irgendwie gehen. Was ich auch noch spannend fände an der Stelle, kleiner Exkurs, wenn man schon diesen LVT seit Ewigkeiten macht, wäre es eigentlich mal schön, gibt es dort eine Auswertung dazu, wie Sportlerinnen und Sportler beim LVT abschneiden? In welchen Gruppen, in welchen Kategorien sind sie athletisch gut, sind sie früh geboren, sind sie schwimmerisch gut, sind sie technisch gut und wie lange reicht die Karriere und für welche Erfolge reicht das dann am Ende? Gibt es dort eine Korrelation, gibt es dort ein Zusammenspiel? Ich wage das zu bezweifeln, weil so viele Karrierefaktoren mit reinspielen. Dazu gehört ein Trainingsumfeld, ein familiäres Umfeld. Dazu gehört auch der richtige Trainingsort. Machen wir uns nichts vor, wenn du in der Prärie in Mecklenburg-Vorpommern geboren bist oder im nördlichen Baden-Württemberg, keine Ahnung, Kassel, fällt mir jetzt auch niemand ein, der da zu internationalen Meriten gekommen ist und können mir jetzt 5 Leute schreiben, wenn ich da übersehe. Dann ist es halt schon mal schwierig, dann kannst du technisch super versiert sein, aber dann wird es kompliziert mit einer großen internationalen Karriere. Ja, das spielt da mit rein, aber auch das kann ja ein Karrierefaktor sein. Ja, die Lage, wo bin ich geboren? Und jetzt ist halt einfach nochmal den Schritt zurück. Der SMK prüft einfach nicht, was wirklich wichtig ist. Er prüft keine motorisch-technischen Fähigkeiten. Er prüft keine Grundlagenausbildung, wie es früher vielleicht mal war. Ich meine, haben auch die Sportlerinnen und Sportler alle gab es keine Lagenschwimmer mehr, weil die nur noch 200 Lagen geschwommen sind, weil das Quali-Kriterium war, um sich für irgendwas zu qualifizieren. 200 Lagen, 400 Kraul waren gesetzt. Dann hast du dir aus den 400 Meter Strecken hast du dir 2 ausgesucht. Dann gab es noch Weitgleiten, Delfin-Kicks, Beine und so weiter und so fort. Aber das alles prüft der SMK eigentlich nicht mehr ab. Der macht jetzt eine Einzelprüfung. Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt wollt ihr Beweise für diese Spezialisierung. Liefert der Artikel praktischerweise selbst. Sagt nämlich auch, es wird nicht mehr die Top 80 über 200 Meter Lagen pro Jahrgang und Geschlecht startberechtigt sein, sondern jeweils die Top 20 pro Schwimmart Kombinationswertung. Also ich möchte mich in einer Schwimmart hierfür qualifizieren, also spezialisieren in einer Schwimmart, damit ich dort teilnehmen darf. Und dann heißt es weiter noch, die veränderte Schwerpunktsetzung hat sportfachliche Gründe, die ein höheres Niveau in den Disziplinen erwarten lässt. Und jetzt frage ich mich doch, was können diese sportfachlichen Gründe sein? Sportfachliche Gründe wäre für mich sowas wie, ey, dadurch zwingen wir die Trainerinnen und Trainer mehr Wert auf Strecklage zu legen, auf Körperspannung, auf Beinarbeit, auf Wassergefühl, auf all diesen bunten Strauß schöner Fähigkeiten, die später dafür sorgen, dass man das Potenzial, die Kraft, die Muskeln auch sinnvoll einsetzen kann. Aber jetzt redet man sich das schön und sagt, ey, wir kriegen dadurch ein höheres Niveau in den Disziplinen. Naja, surprise! Also Captain Obvious winkt da einmal ums Eck. Denn wenn ich nur Sportler in ihrer Speziallage zulasse, wird das Niveau natürlich höher, wenn ich auch nur diese Speziallage abfrage. Das ist doch klar. Also wenn ich einen vielseitigen Athleten starten lasse über die 100 und 200 Meter Brust als einen Spezialisten für die 100, 200 Meter Brust, der aber keinen Rücken und kein Delfin kann, wird das Niveau wohl in Brustmehrkampf besser werden. Ja, ist richtig. Ist es das, was ich eigentlich will und was ich vorher gesagt habe? Nein, ist es nicht. Und deswegen checke ich das nicht. Also das ist so, ja, kognitive Dissonanz möchte ich das fast. Also es schließt sich mir hier nicht an der Stelle, was das für ein gutes Argument sein soll. Aber eine gute Sache passiert trotzdem in diesem Quali-Modus, denn die Top 20 werden ermittelt aus der Addition der Zeiten über 100 und 200 Meter. Das heißt, es liegt eine stärkere Gewichtung auf den 200 Metern, was grundsätzlich richtig ist, weil ich ein Ausdauerniveau haben will. Ja, für 200 Brust oder 200 Rücken muss ich einfach mehr trainieren als für die 100 Meter Strecken. Vollkommen richtig. Kann man sich jetzt vielleicht auch streiten, ob das für 200 Delfin bei einer AK-11 sinnvoll ist, auf die 200 Delfin hin zu trainieren. Nehme ich aber als Beifang irgendwie mit. Grundsätzlich ist da die Tendenz erstmal irgendwie gut. In der AK-13 gestaltet sich die ganze Gemengelage ja noch ein bisschen komplizierter, denn bisher, so zitiert der Artikel, waren 13-Jährige bereits bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften startberechtigt. Das führte oft zu einer frühen Spezialisierung. Durch die neuen Streckenkombinationen beim SMK wird künftig noch mindestens ein Jahr länger eine breitere Grundausbildung gefördert, denn auch 13-Jährige dürfen dort in diesem SMK ja zwei sehr verschiedene Kombinationen schwimmen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt den Sarkasmus schon raushört. Also bei der DJM habe ich eine freie Auswahl, was ich schwimmen darf. Da kann ich 200 Brust machen, kann ich 100 Rücken machen, dann kann ich die 200 Lagen noch schwimmen und weil ich richtig Bock habe, kann ich noch die 800 Freistil machen. Vielseitiger wird's nicht mehr. Und jetzt hier beim SMK werde ich gezwungen, mich auf zwei Lagen festzulegen. Und wenn wir in die Qualifikationslisten reingucken, dann sind dort viele Namen, die in mehr als drei Kombinationswertungen zu den Top 20 gehören. Und wäre es für die bei einer DJM nicht eigentlich viel geiler, sich sechs Strecken in vier verschiedenen Lagen auszusuchen, als sich jetzt beim SMK auf zwei Lagen festlegen zu müssen? Ja, wäre es. Einzige Argumentation oder einzige Sportlergruppe, die hier gemeint sein kann mit der Argumentation, ja, wir verhindern eine frühe Spezialisierung, können die 50-Meter-Experten sein. Diejenigen, die sagen, ach komm, 50 Rücken reicht mir völlig aus, kann ich durchs Wasser prügeln und mehr will ich gar nicht machen. Ja, mei, dann lass sie doch da zwei Jahre lang deutscher Jahrgangsmeister werden und dann halten sie das Trainingspensum nicht mehr durch und verschwinden halt. Also, verstehe ich nicht. Okay, was verstehen wir noch nicht? Auch bei der Gestaltung des SMK-Programms wurde das Thema Zeitmanagement übrigens besonders berücksichtigt. Für die einzelnen Altersklassen gestalten sich die Wettkampfblöcke dadurch kompakter. Es wird auch ausreichend Mittagspause geben. Haben wir vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Macht's für die Vereine quasi unplanbar, denn manche sind schon am Samstag fertig, die anderen haben Samstag komplett Pause und wer die 50er am Sonntag ganz am Schluss schwimmt in der Sprintwertung, das wird erst am Freitagnachmittag klar und damit werden eigentlich auch die Hotelübernachtungen quasi unplanbar und es müssen alle das ganze Wochenende da bleiben, wo man doch vorher gesagt hat, ey, spart vielleicht Geld, der ein oder andere könnte vielleicht schon Samstag abreisen. Nun ja. Es ist weiterhin schwierig, um das nochmal kurz aufzudröseln, die Langstrecken-Kraulschwimmer schwimmen die 400 Freistil am Freitag, die 800, 1500 am Sonntag, keine Sprintwertung für sie, kein Start am Samstag für sie. Die Delfin-Rücken- und Kraulschwimmerinnen und Schwimmer, die sind schon am Samstag fertig mit ihrem Komplettprogramm, wohingegen die Brustschwimmerinnen und Brustschwimmer am Freitag starten und am Sonntag starten, am Sonntag dann im Zweifel noch im 50 Meter Brustsprint. Die Lagenschwimmerinnen und Lagenschwimmer haben Freitag komplett frei, schwimmen nur Samstag, Sonntag, haben aber auch keinen 50-Meter-Sprint, weil für den 50-Meter-Sprint sich nur die 100-Meter-Lagenschwimmer qualifizieren, also 100 Delfin, Rücken, Brust, Kraul aktiven. Die haben Chancen, sich für den Sprint zu qualifizieren. Für die Kraul-Mittelstreckler gibt's das nicht, für die Kraul-Langstreckler gibt's das nicht, für die Lagenschwimmer gibt's das nicht. Nehmen wir so hin, es ist wie es ist, ich kann das nicht ändern. Glücklicherweise wird jetzt aber in den Ausführungen auch die Nachrückerregel endgültig geklärt und nochmal klar gemacht, denn Sportlerinnen und Sportler, die sich außerhalb der Top 20 befinden, dürfen alles melden, was sie wollen. Wenn sie irgendwo reinrutschen und wenn das mehr als zwei Mehrkämpfe sind, dann qualifizieren sie sich in den maximal zwei Mehrkämpfen, wo sie in der Addition der beiden Einzelstrecken die höchste World Aquatics Punktzahl haben. Also hier keine Addition der Einzelzeiten mehr, sinnvollerweise, weil Brust wird immer langsamer sein als alles andere, sondern die World Aquatics Punkte sind hier Basis. Macht irgendwie Sinn? Macht's das einfacher? Nein, aber es ist zumindest sinnvoll verständlich. Naja, und die 8 Zeitschnellsten, wie gesagt, dürfen dann am Ende nochmal über die 100 Meter Strecken, dürfen am Ende nochmal 50 Meter schwimmen. Heißt also, manche Sportler dürfen vielleicht über 2,50er sogar antreten, verstehe ich zumindest so. Wird dann natürlich schwierig, wenn du dich für den 50 Schmetterling und 50 Rückensprint qualifizierst. Die sind direkt nacheinander. Da kommt 50 Schmett weiblich, 50 Schmett männlich, dann 50 Rücken weiblich, 50 Rücken männlich. Best case 10 Minuten Pause. Bestenfalls, schlimmstenfalls 2,5, weil wird ja bloß eine Bahn geschwommen in einem Lauf. Naja, es ist, wie es ist. Das nehmen wir noch irgendwie so mit. Und wer zwei Starts mehr hat, der wird sich einfach nur freuen, dass sich die Fahrt nach Düsseldorf wenigstens so richtig, richtig gelohnt hat. Im Gegensatz zu denen, die da generell am ganzen Wochenende nur zweimal ins Wasser hüpfen werden. Jetzt ist das hier schon wieder ein ganz schöner Rant geworden. Ich weiß, aber ich möchte das auch nicht unkommentiert stehen lassen. Es sind ein paar gute Sachen dabei. Es ist aber auch viel dabei, was durch Wiederholung einfach auch, also nicht richtiger oder verständlicher wird. Komplizierte Geburt, schwieriges Konstrukt, lasst uns diesen Schwimmmehrkampf, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss in der Zusammenfassung und das Ganze hier bloß am Mikrofon bisschen, also begleiten darf und dann mal drauf gucken. Ich weiß auch noch nicht, was wir damit am Ende des Tages jetzt wirklich anstellen wollen und was wir da sehen wollen, wie die Stimmung vor Ort sein wird. Das wird sich alles zeigen müssen. Was ich nicht mehr zeigen muss, ist die Wissenschaft der Woche, denn die ist schon gemacht worden und da erfahren wir mal wieder, warum Schwimmen eigentlich von allen Sportarten, die es so gibt, vielleicht doch noch die beste und gesündeste ist. Die Forschung in dieser Woche hat den wundervollen Titel The Prevalence of Common Mental Health Problems and Associated Psychosocial Issues in Elite Swimmers. Das Ganze ist verlinkt unten in den Shownotes, klickt da mal drauf. Eine Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde und mal wieder Mental Health Probleme, also mentale Gesundheit zum Thema hat und die damit assoziierten psychosozialen Issues, also psychosozialen Themen bei Elite-Schwimmern. Veröffentlicht wurde das Ganze in Sports Psychiatry 2023 und wie gesagt, britische Forscherinnen und Forscher waren das, das heißt die Zahlen, die hier genannt werden, sind dann auf eine Kohorte im britischen Königreich bezogen. Ehrlicherweise verstehe ich aber nicht, warum das Ganze nicht auf Deutschland übertragbar sein sollte, warum es hier so anders sein sollte. So viel weniger Regen gibt es jetzt auch nicht. Ich meine, mir ist kalt und nicht warm und in mehr Klischees möchte ich mich jetzt auch gar nicht ergehen. Also wir können davon ausgehen, dass eigentlich das, was hier so als Grundaussage am Ende getroffen werden wird, auch auf die deutschen Elite-Schwimmerinnen und Schwimmer übertragbar sein wird und vermutlich ziemlich sicher nicht nur auf die Elite-Schwimmerinnen und Schwimmer, sondern auf alle, die das Ganze auf hohem trainingsintensiven Niveau betreiben, sprich 5, 6, 7, 8, 9 Mal die Woche zum Schwimmtraining gehen. Worum geht es das Ganze jetzt hier? Wir wissen bereits, also Common Sense, so ist uns allen klar, Leistungssport und psychische Probleme sind eine ziemlich teuflische Kombination, eine, die aber doch sehr, sehr häufig Hand in Hand geht. Und die Liste an Sportlerinnen und Sportlern mit mentalen, in Anführungsstrichen, Problemen, die ist ziemlich lang. Sicherlich eines der offensichtlichsten Beispiele aktuell, wenn wir bei Weltmeisterschaften oder so hingucken, ist Molly O'Callaghan, die Australierin, die auf dem Startblock mit ganz, ganz zittrigen Fingern steht, mit ganz, ganz zittrigen Gliedern. Das überträgt sich nicht aufs Wasser, aber ist, glaube ich, durchaus eine Sache, die irgendwo im Kopf ihren Ursprung hat, in Aufregung, in Nervosität mündet, die dort so offensichtlich sichtbar wird. Ein ganz tragisches Beispiel von Sportlern mit mentalen Problemen ist sicherlich der Fall von Robert Enke, der sich aus einer depressiven Episode selbst das Leben genommen hat und dort im Fußball auch dann zutage trat, dass welche Rolle das Umfeld eigentlich spielt. Denn gerade Fußballer und Torwarter an der Stelle sind einem extremen äußeren Druck ausgesetzt. Macht der Torwart einen Fehler, ist es meistens ein Tor, im Zweifel das Ausscheiden im Viertelfinale, Halbfinale eines Wettbewerbs. Alles wird daran festgemacht, du hast den Fehler gemacht. Man fühlt sich verantwortlich an der Stelle, einem wird vielleicht auch die Verantwortung zugeschoben. Dann kommt irgendeine Zeitungs-Eck, gibt dir noch eine 5 oder eine 6 für deinen Spielauftritt. Dann kommen Fankommentare und so weiter und so fort. Und das ist unfassbar wichtig, dass man ein positives Umfeld um sich herum hat, das einen an der Stelle beschützt, bestärkt und auffängt. Das ist eminent wichtig und möchte ich auch an alle appellieren, die mit Leistungssportlerinnen und Sportlern zu tun haben. Die sind immer ihre eigenen größten Kritiker. Die sind selber so gepolt, sonst kommst du nicht oben an und wirst du nicht so erfolgreich, wenn du nicht selber permanent mit dir krittelst und kritisierst. Das Umfeld hat die Aufgabe, einen Gegenpol zu bilden, gerade je ferner sie vom Becken, vom Training wirklich entfernt sind. Der Trainer darf noch kritisieren, aber dann hört es eigentlich auch schon fast auf. Eine Sache möchte ich auch noch kurz erwähnen. Ich finde Probleme bei psychischen Themen immer ein schwieriges Wort. Ich finde Dysfunktionalität ehrlich gesagt besser, weil das für mich klarer beschreibt, dass hier eher ein ungesundes Muster vorliegt. Ein Problem ist irgendwie sowas, sowas Ungreifbares, sowas Undefinierbares und eine Dysfunktionalität beschreibt, dass dort ein Muster dahinter liegt, häufig ein Denkmuster oder ein Verhaltensmuster, das man aber umlernen kann. Das kann man umprogrammieren. Der Sinn von Psychotherapie ist es, so etwas umzuprogrammieren über Sätze, über Mantren, die man lernt, über Affirmationen, dass man sich selber gut zuredet und solche Geschichten. Und Problem ist immer so ungreifbar, so undefiniert. Und eine Dysfunktionalität kann man umstellen. Da kann man gegen arbeiten und dagegen angehen. Und Dysfunktionalitäten, die sich jetzt hier im sportlichen Kontext zeigen, was könnte das sein? Sowas wie Depressionen, gerade schon angesprochen, Essstörungen, hatten wir vor 2 Wochen das Thema. Können aber auch leichtere Probleme sein, sowas Schlafstörungen, nicht mehr durchschlafen, zeitiges Aufwachen, unruhiger Schlaf, generell dysfunktionales Verhalten zum Stressabbau, zum Beispiel Alkoholmissbrauch, schlechte Ernährung oder auch das Rauchen. Und wenn wir in die Zahlenwelt eintauchen wollen, dann gibt es natürlich schon Vorstudien, die sich damit auseinandergesetzt haben. So hat eine australische Studie herausgefunden, dass 46% der australischen Athletinnen und Athleten mindestens einmal in ihrer Karriere ein mentales Problem hatten, also rund die Hälfte hatte Probleme im mentalen Bereich. 45% der niederländischen Athletinnen und Athleten haben klinisch relevante Symptome einer Depression gezeigt. Das finde ich auch erschreckend hoch, die Zahl. Da werden wir aber gleich noch drauf, also im Laufe noch drauf kommen, dass nicht ganz unwichtig ist, wann diese Studien gemacht worden sind. Und was ich noch interessant fand, aus alten Studien erfährt man wohl, dass je länger Athletinnen und Athleten in einem Teamsport dabei sind, desto geringer ist ihre depressive Symptomatik. Und das unterstreicht für mich an der Stelle die Bedeutung von Mannschaftskameraden. Und auch wenn Schwimmen ein Einzelsport ist, die Tatsache, vor dem Rennen, nach dem Rennen, in den Kreis seiner Mannschaftskameraden zurückzukehren, in ein warmes Umfeld, in ein willkommenes Umfeld, in eines, das wertschätzend positiv agiert, ist auch das, was Teamsportarten an der Stelle eine präventive Wirkung zuschreibt. Und auch das können wir im Schwimmen haben, selbst wenn man dann alleine im Rennen auf dem Startblock steht. So können die, naja, möglicherweise depressiven Symptome, in denen man sich selbst nicht so gut bewertet, weil, ah, hier habe ich eine Zehntel liegen lassen oder andere negative Sachen vom Umfeld relativiert werden und durch einfaches Abklatschen vielleicht auch, ey, geiles Rennen, es kann ja auch nicht immer perfekt laufen, schon mal in ein anderes Licht gerückt werden. Also da kommt den Mannschaftskameraden auch im Schwimmteam selbst eine immense Bedeutung zu. Schwimmspezifische Studien sagen in Kanada zum Beispiel, dass der dort international startende Schwimmerinnen und Schwimmer, also das kanadische Nationalteam sozusagen, hatte im Vergleich zur Normalbevölkerung eine doppelt so hohe Prävalenz für Depressionen, also war doppelt so anfällig, eine Depression oder eine depressive Episode zu entwickeln. Und während der Schwimm-WM 2019 berichteten Forschende, die dort Untersuchungen durchgeführt haben, dass 25% der Teilnehmenden in dieser Phase als depressiv kategorisiert werden konnten. Das ist wichtig, sage ich vielleicht jetzt einmal vorweg, bevor es nachher untergeht. Es zeigt sich auch in dieser Studie oder im Kontext nochmal mehr, dass je höher die Wettkampfbelastung ist, desto stärker ausgeprägt zeigen sich Symptome, die mit einer Depression einhergehen können. Das muss nicht gleich eine Depression oder depressive Episode sein, aber in Phasen hoher Wettkampfbelastung kreuzen die Sportlerinnen und Sportler vielleicht in so Fragebögen eher an, schläfst du schlecht durch? Ja. Hast du, fragst du dich, ob du aufhören solltest? Ja. Und so weiter und so fort. Und dann ergeben sich daraus Scores und Punkte, die in Richtung Depression deuten, ohne vielleicht wirklich eine Depression zu sein, sondern nur dem aktuellen Umstand geschuldet sind. Macht's das viel besser? Möglicherweise nicht, aber relativiert das Ganze ein bisschen. Nicht jeder vierte WM-Teilnehmer ist depressiv. Das ist nicht die Aussage, die da drin steckt, in meinen Augen. Naja, und jetzt haben sich die Forschenden hier aus Großbritannien hingesetzt und gesagt, pass auf, unsere Studie soll sich der Fragestellung widmen, wie ist die Prävalenz allgemeiner mentaler Probleme inklusive De-Stress, also eine unspezifische psychische Belastung, Anxiety, also Ängstlichkeit, Depression und assoziierte psychosozialer Probleme im Schwimmen. Und das gehen wir jetzt mal durch. Dafür haben sie 55 Mitglieder der britischen Nationalmannschaft eingeladen mitzumachen und ihr dürft jetzt mal raten von diesen 55 Mitgliedern, wie viel haben am Ende daran teilgenommen. Es fehlt mir mal wieder die Jeopardy-Musik, ich brauche die irgendwann wirklich. Jetzt möchte man meinen, da ist ja ein hohes Interesse da, auch von Seiten der Sportlerinnen und Sportler. 35 haben am Ende nur mitgemacht, also 20 haben hier gar nicht an der Umfrage teilgenommen. Das finde ich erschreckend viel, ehrlicherweise. Aber es ist, wie es ist. Kleines Quiz zur Aufweiterung. Altersspanne 16 bis 30 Jahre und dann halten sie sich sehr vage. Männer und Frauen im ungefähren Verhältnis 50-50. Was auch immer das für eine Aussage, I don't know, warum diese Aussage so getroffen wurde. Vielleicht haben sie das Geschlecht nicht abgefragt und mussten sich irgendwas aus den Fingern saugen. Spielt aber meiner Meinung nach, also sie haben Geschlechtsunterschiede ja auch nicht untersucht, was für mich dafür spricht, dass sie das eigentlich gar nicht abgefragt haben. Naja, wie hat das Ganze jetzt stattgefunden? Die Datenaufnahme haben sie durchgeführt im Winter vor Corona, also Ende 2019 mit einem anonymisierten Fragebogen. Und Bestandteil in diesem Fragebogen war auch das proaktive Anbieten von Hilfe und Hinweisen, falls jemand aktuell in einer Krise stecken sollte. Also waren dann dort Hilfenummern verlinkt oder nochmal die Telefonnummer des Mannschaftsarztes. Und dann haben sich die Befragten durch Fragebögen durchgeklickt. Das ging relativ schnell, das ist detaillierter aufgelistet, aber das will ich euch jetzt hier nicht zumuten. Zum Thema De-Stress, also allgemeine psychische Probleme, zum Thema Depression, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, Alkoholkonsum, Rauchen, Essverhalten, zur Zufriedenheit mit der Karriere und haben Fragen zur mentalen Stärke beantwortet. Und das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Nummer 1, Anxiety und Depression, also Ängstlichkeit und Depression. Hier zeigten die britischen Schwimmerinnen und Schwimmer eine geringere Prävalenz als die Gesamtpopulation. 11-14% der Befragten zeigten Anzeichen von Ängstlichkeit oder Depression. Im Vergleich dazu 17-18% ist die Prävalenz in der Gesamtbevölkerung, also hier schon mal eine Reduktion der depressiven Symptomatik. Und hier kommen die Forschenden auch nochmal dazu, dass der Zeitpunkt der Abfrage wichtig ist. Da kommen wir zurück auf die kanadische Studie, die herausgefunden hat, dass vor dem Wettkampf, WM 2019 zum Beispiel, dass vor dem Wettkampf in der von ihnen untersuchten Stichprobe 68% der Befragten depressive Symptome aufwiesen. Nach dem Wettkampf waren das nur noch 34%, also die Hälfte. Was generell zu der Annahme führt, dass während einer Wettkampfperiode die Symptomatik verstärkt zutage tritt. Hier haben wir jetzt gar keine Wettkampfperiode, wir sind im Winter, langes Ausdauertraining, wenig Wettkämpfe, mag unter anderem mit dazu führen, dass diese Zahl der depressiven Symptome so gering ist, auch wenn möglicherweise der ein oder andere von uns nachvollziehen könnte, Tage werden kürzer, die Sets werden immer länger, sorgt jetzt nicht unbedingt zur Stimmungserheiterung bei. Nächste Stufe, nächster Fragebogen, Alkoholkonsum. 23% der befragten Schwimmerinnen und Schwimmer zeigten einen missbräuchlichen, ne, missbräuchlich ist glaube ich falsch, aber einen negativen Konsum von Alkohol. In der vergleichbaren Zielgruppe in der Population 16- bis 24-Jährigen sind es 26-32%, die, mir fehlt die Formulierung gerade, aber die unguten Alkoholkonsum zeigen. Sieht gar nicht so weit auseinander. Ich finde das ehrlich gesagt eine erschreckend hohe Zahl und das sagen auch die Forschenden hier in ihrer Studie, dass es schon hart ist, dass ein Viertel der Schwimmerinnen und Schwimmer hier regelmäßig, vielleicht auch in fragwürdiger Menge, Alkohol konsumiert. Wenn wir nochmal bedenken, dass wir hier über Elite-Athletinnen und Athleten reden, die mehr oder weniger das ganze Jahr trainieren und Alkohol als Zellgift die Regeneration extrem hemmt, auch nicht unbedingt dafür sorgt, dass man besser schläft, auch wenn man sich das gerne einredet, aber man schläft nicht so tief und erholsam. Ja, spannend. Genau, in Teamsportarten wird generell von höheren Prävalenzen berichtet, als in der Bevölkerung vorliegen. Und da wird vor allen Dingen nochmal hervorgehoben, dass das Binge-Drinking außerhalb der Saison ein Risikofaktor darstellt. Also wenn die Football-Saison vorbei ist, dann werden die Flaschen aber mal regelmäßig geöffnet und ordentlich reingekübelt. Und das ist ein echtes Problem in Teamsportarten. Beim Schwimmen gibt es ja so diese klassische Saisonpause eigentlich nicht. Und trotzdem waren es jetzt hier im Winter ein Viertel der Schwimmerinnen und Schwimmer, die, nicht vorteilhaften Alkoholkonsum zeigten. Nächstes schwierige Thema, Suizidalität. Weil nämlich tatsächlich in diesem Fragebogen zwei aktive suizidale Tendenzen oder Gedanken äußerten. Das entsprach 6% der Probandengruppe. Denen wurde dann auch anschließend vom medizinischen Stab Hilfe angeboten. Es wurden zumindest durch den medizinischen Stab Schritte unternommen, um die beiden Teilnehmenden zu identifizieren. Wie das genau abgelaufen ist, ist dort nicht beschrieben, aber das haben die Forschenden durchaus sehr, sehr ernst genommen, hier die Antworten und die Fragen. Und das war gar nicht einfach, weil der Fragebogen anonymisiert war und so gar nicht klar war, ist ja auch der Sinn von Anonymisierung, wer da jetzt hinter den Antworten steckt. Aber die Tatsache, dass 2 von 35 gesagt haben, ich habe vielleicht in den letzten 2 Wochen mal drüber nachgedacht, meinem Leben selbstständig ein Ende zu setzen. Ah, das schreckt auf und gab hier doch sehr, sehr zu denken. In der nächsten Fragekatalog geht es um Rauchen und ungesundes Essverhalten. Da konnten positive Schlüsse gezogen werden, weil nämlich niemand aus der Untersuchungsgruppe geraucht hat oder ungesundes Essverhalten zeigte. Achtung, hier wurde nach ungesundem Essverhalten gefragt. Nicht explizit, das betonen die Autoren, nicht explizit nach Essstörungen. Essstörungen sind sowas wie Binge-Eating, Anorexie, generell das Verweigern von Nahrung oder zu wenig Essen. Ungesundes Essverhalten sind dann aber Symptome wie, ich esse zu spät Frühstück, ich esse zu spät zu Abend, also nach 20.30 Uhr war hier zum Beispiel genannt, ich esse unregelmäßig, nicht 3-mal am Tag in gesunden Abständen, ich esse ungesund, also lieber Chips statt Weintrauben oder ähnliches. Das ist ungesundes Essverhalten, nicht zu verwechseln mit einer Essstörung, aber war jetzt hier in der Untersuchungsgruppe nicht festgestellt worden. Also niemand hat geraucht und niemand hat ungesund gegessen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, der Karrierezufriedenheit und der mentalen Stärke. Und hier wird's spannend. Nämlich 46% der Befragten, also knapp die Hälfte, war unzufrieden mit ihrer Karriere. Da sollte man als Trainer oder Trainerin und als Betreuungsstab mal drüber nachdenken, ob das denn so gut ist, wenn ich die Hälfte meines Nationalteams habe, die auf ihre Karriere zurückblickt oder draufblickt und sagt, finde ich jetzt eigentlich nicht so geil, was hier so passiert ist. Da müsste dringend am Mindset, wie es so schön heißt, gearbeitet werden. Weil Unzufriedenheit mit der Karriere auch einer der Hauptrisikofaktoren bei der Entwicklung psychischer Dysfunktionalitäten ist. Ein bisschen stellt sich hier auch meiner Meinung nach die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Was war denn jetzt zuerst da? Denn bin ich unzufrieden mit der Karriere, habe deshalb wenig Selbstvertrauen, weil ich sehr kritisch bin und kann deswegen schlecht mit dem Stress eines Wettkampfstartes umgehen. Also gucke ich zurück, sage ich, boah, letzte Mal nicht ins Finale gekommen, ist ja irgendwie doof und boah, vielleicht gehöre ich da auch gar nicht rein und deswegen gehe ich schon an den Startblock und habe überhaupt nicht das Ziel, den Traum, hier ins Finale zu kommen oder die realistische Möglichkeit, schätze ich gar nicht so ein, dass das geht. Hä? Oder kann ich schlecht mit dem Stress eines Wettkampfstartes umgehen und bin deshalb weniger erfolgreich und deshalb unzufrieden mit meiner Karriere? Sicherlich kann man im zweiten Punkt etwas leichter dagegen arbeiten, denn den Stress eines Wettkampfstartes kann man gut adressieren in einer sportpsychischen Intervention. Andersrum sicherlich eher schwieriger. Die Autoren sagen auch noch weiter, dass wichtig ist zu wissen, dass die mentale Stärke kein Allheilmittel ist gegen psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen. Also nur weil jemand psychisch stark ist und seine Konkurrenz oder mit mehr Selbstvertrauen auf die Startbrücke läuft, heißt das nicht, dass er nicht abends zu Hause sitzt und tief traurig ist über das Leben, das er gerade führt. Das sind zwei völlig verschiedene Seiten hier an der Stelle. Also genau, Karriereunzufriedenheit und mentale Stärke jedenfalls sehr, sehr weit verbreitet. Jetzt kann man sich auch noch fragen, okay, welche Störungsbilder gehen denn mit welchen so Hand in Hand? Und da wurde rausgefunden oder wurde hier jetzt gezeigt in der Untersuchungsgruppe, dass je höher der De-Stress, also die allgemeine psychische Belastung, desto größer war auch der oder desto wahrscheinlicher war es, dass die Probanden unter Schlafstörungen litten. Je höher die Wahrscheinlichkeit oder die Punktzahl im Bereich Ängstlichkeit und Depressionen, desto größer war auch die Wahrscheinlichkeit für psychischen De-Stress, damit dann vielleicht auch für Schlafstörungen. Weiterhin ging einher damit, je höher der Score beim Thema Depressivität, desto höher der De-Stress und die Ängstlichkeit, Depression, also das Ganze geht auch andersrum. Und je geringer die mentale Stärke, desto unzufriedener waren die Probanden mit ihrer Karriere. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Zum einen ist es nochmal wichtig zu sagen, ja, es gibt hier ein Limit in dieser Untersuchung, nämlich es ist nur eine Gruppe befragt worden an einem Zeitpunkt der Saison. Daraus weitreichende Schlussfolgerungen abzuleiten, ist sicherlich verfrüht. Man sollte, und das sagen die Forschenden hier auch, das Ganze nochmal über einen längeren Zeitraum beobachten, also über eine ganze Saison, wie sich so die Scores verändern. In der Summe kann man trotzdem sagen, Schwimmen ist ein gesunder Sport, denn die Prävalenz von Depressionen und Angstzuständen oder Depressionen ist moderat niedriger als in der Allgemeinbevölkerung. Mag vielleicht auch am Befragungszeitpunkt gelegen haben, aber war erstmal besser als so in der Allgemeinbevölkerung. Schwimmen macht also im Grundsatz vielleicht erstmal glücklicher, als wenn man nicht schwimmen geht. Und die Rate des Alkoholmissbrauchs war ebenfalls unter der von vergleichbaren Altersgruppen in der Bevölkerung. Hurra! Ein bisschen Scherz beiseite, jetzt mal ernsthaft. Jedes Prozent, das hier in Richtung psychische Störungen, Prävalenzen, Wahrscheinlichkeiten deutet, ist eines zu viel. Und die Studie unterstreicht nochmal, wie wir das schon vor 2 Wochen bei den Essstörungen hatten, wie wichtig es ist, psychischen Erkrankungen präventiv zuvorzukommen. Also von Anfang an durch ein verstärkendes Umfeld, durch ein Selbstbewusstsein stärkendes Umfeld, durch viele, viele Faktoren dafür zu sorgen, dass die Sportlerinnen und Sportler mit einem gesunden Mindset in diesem unfassbar kompetitiven Sport, also man fällt ja eigentlich ständig auf die Nase, irgendjemand ist immer irgendwo besser, man kann sich immer einreden, ich bin nichts wert, ich bin schlecht, ich bin nicht gut, ich habe nicht gewonnen. Damit klarzukommen und damit umzugehen. Und das ist wichtig auch, weil das die Forschenden nochmal unterstreichen. Und das war eines der Hauptanliegen dieser Studie, zu sagen, ey, wir brauchen in den Sportfachverbänden institutionalisierte Rahmenbedingungen, ein Sicherheitsnetz, das greift, dass die Sporttreibenden dazu, dass die Sporttreibenden schützt, vor psychischen Erkrankungen in eine Depression reinzufallen und so weiter und so fort. Also, dass dort institutionell etwas getan werden muss, um eben diversen mentalen Belastungen, die dysfunktional werden, vorzubeugen. Damit Wissenschaft abgehakt. Seid nett zu euren Sportlern, ist schon mal der erste gute Ratschlag. Seid wertschätzend aufbauend und fair in der Kritik, die ihr sagt. Und dann macht ihr schon mal wahnsinnig viel richtig. Und wenn ihr gar nicht trainingstechnisch am Sportler an eurer Sportlerin seid, dann seid einfach immer wertschätzend und aufbauend. Und wenn das Rennen wirklich kacke war und die Athletinnen und Athleten selber sagen, das war ein scheiß Rennen, muss man nicht noch draufhauen. Dann kann man einfach sagen, okay, wir gehen jetzt trotzdem Eis essen. Es wird alles gut. Und das machen sicherlich auch die Aktiven, die jetzt hier am kommenden Wochenende am Start sein werden. Wir werfen einmal kurz den Blick voraus Richtung EM-Qualifikationsauftakt. Denn Stockholm ist the place to be an diesem Wochenende. Dort tritt der Großteil der deutschen Nationalmannschaft an diesem ersten Wochenende an. Stars to watch haben die Schweden sich hier auf die Homepage geschrieben und da findet man die Namen von Maja Werner, von Florian Wellbrock, von Isabel Gose, Lukanik Armbruster, Lise Seidel, Oliver Klemet, auch von Lukas Mertens und Noel Bänkler. Naja, Lukas hat abgemeldet jetzt von den Wettbewerben, weil er sich ein bisschen für Krankheit schonen will. Und auch bei Noel habe ich ganz viel Withdrawal gesehen. Also beide werden wir vermutlich in Stockholm nicht sehen. Lukas interessanterweise aber war für die 100 Meter Freistil gemeldet. Und da hat er ja schon mal einen Platz gehabt in der 4x100 Meter Freistil Staffel, den er dann nicht antrat. Meine ich mich zumindest zu erinnern, aber egal, auf jeden Fall international war er dort staffelkandidatenmäßig definitiv konkurrenzfähig und hat das offensichtlich auch nicht ad acta gelegt. Sowieso spannendes Projekt, wenn er sich ein bisschen mehr nach unten orientiert. Außerdem mit dabei Linda Roth, die schon die erste U23-EM-Norm schwamm über die 200 Meter Freistil am heutigen Donnerstag, die wir auch noch über unter anderem 200 Meter Delfin sehen werden. Das ist eines der Events, wo ich mich fast am meisten drauf freue. Lena Ludwig ist mit dabei sein, Johannes Liebmann mit dabei, der einen deutschen Jahrgangsrekord schwamm über die 400 Meter Freistil, Lukas Mertens dort aus den besten Listen tilgte und auch unter der U23-EM-Norm geblieben ist. Außerdem dabei Julia Ackermann, Moritz Erkmann, Jonas Kusche, Jara Riefstahl, Arjen Wüstenhagen, Leni von Bonin und Larus Thiel. Ihr hört viele, viele Namen aus dem deutschen Kaderspektrum. Wem das aber zu viel ist und sagt, boah, 20 Leuten habe ich jetzt keine Lust hinterher und außerdem, die schwimmen ja mitten am Tag, ich bin eher so die Nachteule, der hat die Möglichkeit nach Kanada zu schauen, denn bei den Canadian Open startet Ole Mats Eidam über die 50 und 100 Meter Delfin, so die 50 und 100 Meter Freistil und wer das auch noch zu offensichtlich findet und mit etwas mehr Fachwissen glänzen will, der schaut in die Schweiz nach Uster bei den Schweizer Meisterschaften. Dort ist nämlich Timo Sorgius am Start und hat auch schon heute am Donnerstag am Auftakttag die U23-Norm für die über die 200 Meter Freistil unterboten. Also bereits 3 Normerfüllungen hier heute Donnerstagvormittag. Das könnte noch ein ziemlich, ziemlich erfolgreiches Wochenende werden. Und wir machen jetzt den Deckel drauf, gucken nochmal voraus, was passiert in den heimischen Landen. In Niedersachsen finden die Landesmeisterschaften statt. Und nächste Woche werden wir uns dann hier zu zweit vor dem Mikrofon einfinden. Es gibt mal wieder eine Live-Schalte nach Berlin, wo die gute Merle mit mir zusammen den Ausblick, die Vorschau zur DM aufnehmen wird. Wir haben uns wieder ein buntes Programm überlegt und ich bin ganz schön gehypt und ich kann schon mal versprechen, es wird, glaube ich, wieder episch mit ganz, ganz vielen Insights und Anekdoten und Fun Facts zu den deutschen Schwimmstars und Sternchen. Wir haben wieder ein Tippspiel vorbereitet und wir werden unsere Bold Predictions, also völlig abwegige Vorhersagen treffen, für die ihr uns dann gerne auslachen und an die Wand hängen dürft oder zu Füßen niederknien, wenn sie dann doch tatsächlich eintreten sollten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich diese Woche euer Unterhaltungsprogramm sein durfte und nächste Woche geht's dann weiter mit Merle, mit einem Ausblick zur DM. In diesem Sinne, bleibt gesund, seid nett zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!